Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt und bei mir heute der Attila. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Und ihr habt es schon gesehen und wahrscheinlich wisst ihr es inzwischen auch schon, wenn Attila zu Gast ist, dann kann das fast nur bedeuten, dass es wieder neue Spiele gibt auf dem Buffettisch. Das ist unser Format Le Buffet, da besprechen wir, was ist aktuell in diesem Monat gedeckt worden von PlayStation Plus im PlayStation Plus Programm und bei Xbox Games with Gold. Dort gibt es ja jeden Monat allerhand Spiele, die man als zahlender Abonnent sich herunterladen kann und spielen kann, solange man Abonnent ist. Und da haben wir uns gedacht, das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir einen Überblick geben, da wir ja jetzt inzwischen auch sehr, sehr, sehr lange hier schon podcasten und Attila, du ja auch schon lange, lange hier Teil der großen Familie um Insert Moin bist, dass wir gesagt haben, es wäre doch interessant, mal so ein bisschen einen kleinen Überblick zu geben, welche dieser Spiele haben wir schon bei Insert Moin besprochen, wo findet man vielleicht im Archiv alte Folgen dazu, welche alten Klassiker lohnen vielleicht nochmal einen Blick, wo wir noch nicht Insert Moin hatten, dann geben wir da nochmal einen kurzen Überblick, was war denn dieses eine alte dubiose Sega-Game, lohnt sich das, ist es noch gut gealtert? Oder wir besprechen auch, welche neuen Spiele dabei sind, weil immer wieder auch gerne mal Indie-Perlen dabei sind oder eher unbekanntere Titel. Und genau das haben wir jetzt vor, Attila, und du bist wie immer sehr gut vorbereitet. Und bevor wir aber in die Programme von PlayStation Plus und Xbox Games with Gold einsteigen, müssen wir mal noch besprechen, was da bei Prime gerade passiert, bei Twitch Prime, meine ich, passiert, weil ich habe so das Gefühl, wir müssen unser Format demnächst mal ein bisschen aufbohren, oder?
Ja, ich bin ein bisschen einerseits erschrocken, andererseits positiv überrascht. Prime legt jetzt los und hat sich anscheinend zum Ziel gesetzt, PlayStation Plus und Xbox Games with Gold in den Schatten zu stellen, weil jetzt das Format, also Twitch gehört ja inzwischen zu Amazon und Amazon Prime ist deren ja sozusagen Premium-Programm, wo man kostenlosen Versand bekommt etc. etc. Und da gehört halt auch Twitch Prime dazu und die hauen jetzt im 2-Wochen-Takt anscheinend regelmäßig Spiele für den PC raus, kostenlos.
Ja, und es ist vor allem deswegen seltsam, weil Twitch ja so gar nicht irgendwie einen also wenn es jetzt irgendwie Valve mit irgendwas daherkommen würde oder Origin von EA oder sowas, die haben ja auch manchmal so Spiele aufs Haus und solche Geschichten. Aber Twitch ist ja, falls ihr das jetzt gar noch nicht mitbekommen habt, ein Videostream-Anbieter für Live-Übertragungen, was vor allem auch in der Gaming-Community eben zum Live-Übertragen deiner Spiele-Sessions, also von Streamern, genutzt wird. Und die haben ja so mit den Publishern und mit Spielen eigentlich gar nichts am Hut im Sinne von, hier, wir schenken euch Spiele. Also es gab immer mal in den letzten Monaten irgendwie so Prime-Loot, ja, was sie das so genannt haben. Und das habe ich so interpretiert als, naja, da gibt's halt ein kleines Goodie. Das waren dann auch mal irgendwie 5 Lootboxen für Overwatch oder ein Kartenpack für Hearthstone. Das sind halt Kooperationen mit den Spieleherstellern, die halt hauptsächlich auf Twitch gestreamt werden. Deswegen hat mich das nicht gewundert. Und dann fing's an, dass sie so einen Client installiert haben, oder angeboten haben, wo es hieß, wenn ihr den installiert, dann bekommt ihr sogar ein komplettes Spiel von uns. Und damit fing ja eigentlich alles an. Und jetzt, bam, der große Schlag. Und es werden irgendwie 5 Spiele, auch relativ bekannte Namen dabei, einfach so rausgeballert. Und der große Unterschied, Attila, ist ja, dass die Spiele darf ich behalten, auch wenn ich kein Prime-Kunde mehr bleibe oder
bin. Ja, korrekt. Das habe ich auch gelesen und hat mich auch wieder überrascht, weil das ist ja im Prinzip nicht bleibe Abonnent, sondern gut, du bist halt zeitweise Abonnent, hier hast du die Spiele, wunderbar. Und man hatte ja vorher die Möglichkeit, auch bei Twitch nochmal so Leute, glaube ich, zu supporten. Man hatte dann irgendwie so ein bisschen Freiguthaben sozusagen von Amazon. Das war auch ganz nett. Und du sprichst von Lootboxen. Ich habe das verpasst bei Overwatch. Ich muss weg. Das ist ja unglaublich. Aber jetzt volle Spiele, und die man behalten kann. Ich weiß nicht, ob Amazon damit einfach Prime noch attraktiver machen will, neben ihrem Videostreaming und dem Versand und so weiter. Oder ob sie irgendwie Twitch nochmal pushen möchten auf die Art und Weise, aber zumindest mit dem, was sie jetzt anfangen, vorher, wie du sagst, das waren ja so Kosmetikas, Fortnite, keine Ahnung was, Skins hier und da, aber das ist jetzt ein echt ernster Vorschlag, den man da die nächsten 2 Wochen und dann darauf folgenden 2 Wochen sind auch nochmal bekannt geworden, da sieht, ja.
Ja, ich kann ja mal kurz die Namen sagen. Wir werden uns jetzt mal, also diesmal noch nicht auf jedes einzelne Spiel eingehen. Wir werden das jetzt mal beobachten und ihr könnt uns ja auch mal Feedback geben. Sollen wir Le Buffet dann irgendwie auch noch um diese PC-Spiele erweitern und dann auch noch mal um Nintendo, wenn die dann mal aus den Puschen kommen und ihr Programm machen, irgendwann sprengt es halt einfach auch dieses Format. Oder sollen wir das irgendwie trennen? Also da wäre es interessant, wenn wir da Feedback von euch bekommen, weil ich finde es momentan eigentlich ganz cool, dass wir wirklich über alle Spiele in diesem Programm sprechen. Wenn jetzt aber so viel in der Auswahl ist, dann müssten wir es wahrscheinlich auch wieder filtern und sagen, wir picken uns irgendwie die zwei, drei besten Sachen raus aus jedem Programm. Aber ich finde gerade das charmant, dass wirklich auch über die Gurken hier kurz gesprochen wird. Aber da würde mich eben euer Feedback interessieren. Also Amazon Prime ballert über Twitch Prime jetzt vom 15. bis zum 31. März raus Shadow Tactics, Superhot, Tales from Candlekeep, Oxenfree und Mr. Shifty. Und gerade Shadow Tactics ist ein absoluter Knaller. Also nicht nur ist das Spiel super, sondern es verkauft sich auch noch richtig gut. Mimimi Productions hatte auch noch nicht so den Bedarf, irgendwie jetzt da mega die Sales zu starten auf Steam. Und da war ich schon echt sehr überrascht.
Also Superhot, das haben wir ja auch lustigerweise diesen Monat bei Xbox Games with Gold mit drin. Oxenfree hatten wir schon mal bei Xbox Games with Gold auch drin. Auch sehr empfehlenswert. Das sind so meine drei Titel. Bei Shadow Tactics, da überlege sogar ich mir, meinen PC mal wieder anzuschmeißen. Das meinte ich noch. Also wenn wir das abdecken müssen, dann muss ich hier, glaube ich, aufrüsten. Aber es geht ja so weiter. Ne? Also ab dem 1. April kommt dann Tales from the Borderlands, auch ein alter Bekannter. Vielleicht hat Telltale jetzt noch eine Möglichkeit gefunden, Leuten auf noch einem Kanal ihre Spiele anzudrehen. Aber dann kommt zum Beispiel SteamWorld Dig 2. Das war erst vor kurzem ein fantastisches Spiel. Ich habe es durchgespielt auf der Switch. Es war auch bei Insert Moin schon im Cast drin. Ich mochte den Vorgänger, ich mochte jetzt das Spiel. Also wenn man irgendwie bei Prime mit drin ist, gerade bei den anderen Sachen sagen mir jetzt nichts, aber SteamWorld Dig 2 würde ich mir nicht entgehen lassen. Superhot kommen wir nachher nochmal drauf. Oxenfree, da tanze ich ja um Micha herum, um da mal irgendwann einen Cast noch zu machen. Das einzige Telltale-Spiel, das keins ist und das ich je gespielt habe. Und wie du sagst, Shadow Tactics, da schwebte auch schon ab und zu mal der Kauf-Button bei mir im PSN-Store, aber ich komme halt nicht dazu. Aber das ist ein krasses Angebot, ja.
Ja, um die Liste noch kurz zu vervollständigen, du hast gerade abgebrochen, Kingsway, Tokyo 42 oder Tokyo 42 und Dub Wars gibt es dann noch im April, die sagen mir aber persönlich auch nichts, also da haben wir jetzt auch noch nicht recherchiert, wie gesagt, wir haben es jetzt nur mal hier reingenommen, weil es noch kurzfristig passiert ist und wir werden jetzt mal überlegen, aufgrund eures Feedbacks, wie wir damit umgehen.
Gut. Wir könnten natürlich auch im März 2019 damit anfangen, weil dann habe ich auf jeden Fall weniger zu tun. Während die einen aufspielen, spielen die anderen ab, beziehungsweise bauen ab, womit wir beim nächsten Thema wären. Ne? Große Ankündigung, ein Jahr vorher, okay, das muss man Sony zugutehalten, sie kündigen es frühzeitig an, aber das ist schon bei uns auch ein paar Mal angeklungene, besprochene, der Wegfall der PlayStation 3 und PlayStation Vita-Titel aus dem PlayStation Plus-Programm. Es ist soweit. In einem Jahr, am 8. März 2019, ab da werden keine PlayStation 3 und PlayStation Vita-Titel mehr im PlayStation Plus-Programm erscheinen, also nicht mehr Teil dessen sein. Sie werden immer noch spielbar sein, also das ist fair, dass man die Titel auch weiterhin spielen kann, die man bis dahin hinzugefügt hat, aber leider die anderen Sachen kommen dann nicht mehr hinzu. Genau.
Ich bin erst ein bisschen erschrocken, als diese Mail kam, weil ich dachte, 8. März, oh Gott. Und ab da schon, das ist ja voll kurzfristig, und dachte, zum Glück haben wir die Folge noch nicht aufgenommen und so weiter. Und dann habe ich gesehen, ach, Moment, 2019. Also das ist wirklich fair, das ein Jahr vorher anzukündigen. Im ersten Moment war ich geschockt, dass sie es wirklich machen. Und dann habe ich aber gedacht, naja, 2019, die E3 ist ja jetzt dann demnächst noch. Und vielleicht gibt es da ja schon irgendwie erste Infos, was PlayStation 5 oder so angeht, oder zumindest wird 2019 dann auf der E3 dann, also nach dem März, nachdem PlayStation 3 und Vita-Titel wegfallen, garantiert irgendwas zu PlayStation 5 angekündigt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Oder wie es halt mit dem PlayStation Franchise irgendwie weitergeht. Ich bin ja noch nicht so überzeugt davon, dass da eine 5 dran steht, sondern dass wir Iterationen der 4er und der Pro sehen werden. Aber unabhängig davon sind die PlayStation 3 und die Vita 2019 dann auch schon wirklich alt. Und wie wir ja auch schon oft hier gemerkt haben, hat man so manchmal das Gefühl, dass Sony auch schon wirklich in der letzten Ecke kramen musste, um noch irgendeinen Software-Titel für die Vita rauszuholen. Von daher ist es jetzt auch nicht wirklich sehr verwunderlich. Verwunderlich finde ich aber, dass sie keinen Ersatz dafür angekündigt haben, oder?
Ja,
das ist einfach was.
Es ist halt dieses Zusammenspiel. Also einerseits die Preiserhöhung, die wir ja in Anführungsstrichen vor kurzem letztes Jahr hatten. Dann hatten wir jetzt Bonustitel im VR-Bereich. Das fehlt diesen Monat aber zum Beispiel. Und
muss noch nichts heißen, aber ist zumindest
auch. Genau, aber naja, es ist halt einfach, wir streichen eine Leistung und wir haben vorher eigentlich nur Preise erhöht und haben auch nichts zu den VR-Titeln groß gesagt. Also nicht so nach dem Motto, ja, wir bemühen uns jetzt alle 3 Monate einen VR-Titel bereitzustellen. Das befriedigt dann vielleicht auch nur eine kleine Gruppe, aber es ist immerhin, das Paket ist einfach größer. Klar, wir werden sehen, was ist da nächstes Jahr überhaupt los und wie sieht das aus, und alles ist auch verständlich, besonders bei der PlayStation 3. Bei der PlayStation Vita ist es für mich so ein bisschen, dem weine ich natürlich wegen der Vita ein bisschen was hinterher, klar. Aber ich fand auch dadurch, dass sehr viele Vita-Titel Cross-Buy waren, hat man oft so kleine Indie-Perlen, oft noch für die PS4, auch wenn man keine Vita mehr hatte, bekommen. Und dadurch hat sich das Angebot, wenn man ehrlich ist, sagen wir mal, die Leute, die die PlayStation jetzt nutzen, nutzen wahrscheinlich die Vierer wegen PlayStation Plus. Und die hatten dann noch die Möglichkeit, sowas wie, ich glaube, Grand Kingdom war es letzten Monat. Diesen Monat haben wir auch schon wieder 2 Cross-Buy-Titel mit drin. Und die haben dann einfach statt 2 PlayStation 4-Titeln gleich 3 oder 4 bekommen. Und das ist so ein bisschen schade. Und ich bin auch mal gespannt, ob Sony das jetzt einfach so dann stehen lässt oder ob da noch irgendwas kommt. Also das, weil ihr Selling Point wird dadurch natürlich ein bisschen weniger attraktiv, und Microsoft macht ja fröhlich weiter mit ihrer Abwärtskompatibilität, und die bedienen sich aus einem sehr großen 360er-Katalog.
Nun gut, da werden wir mal beobachten, was da passiert. Der Konkurrenzkampf ist ja schon auch jetzt gewachsen, haben wir ja gerade schon gemerkt, durch Twitch Nintendo und Co. Und je nachdem, was Nintendo da jetzt eben noch vorbereitet und in petto hat, wenn die mit einer Art NES-Netflix oder sowas ankommen, dann, oder SNES-Netflix-artigen Download-Angebot, wo irgendwie mit einem Pauschalpreis irgendwie alle alte Klassiker gespielt werden können auf der Switch, dann wird es schon wieder eng, dann werden sie wahrscheinlich auch wieder was machen müssen. Aber momentan geht Sony da, glaube ich, einfach so ein bisschen zu gut. Die ruhen sich meiner Einschätzung nach einfach so ein bisschen auf den Lorbeeren aus. Warum sollen wir uns da jetzt irgendwie ins Zeug legen? Die Leute haben doch PS Plus eh
auch wegen Das ist natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Man hat ja sehr stark beobachtet, dass die Multiplayer-Gruppen sozusagen von der Xbox 360 auf die PlayStation 4 gewechselt sind. Und das ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Aber sowas muss nicht auf ewig sein. Und das ist halt die Frage, wie viele Leute holen sich PlayStation Plus vielleicht noch wegen den Spielen, wie viele haben es sowieso. Jetzt gerade ist Sea of Thieves sehr populär. Das wird natürlich wiederum Xbox Games with Gold ein bisschen pushen, beziehungsweise Xbox Gold, dass da wieder die Multiplayer-Zahlen natürlich hochgehen. Ist so ein zweischneidiges Schwert. Aber klar, sie haben im Moment den Rückenwind. Aber nach den E3s, die sind ja überzeugen jetzt auch nicht immer wieder mit neuen Geschichten oft. Und mal gucken, wie sich das entwickelt.
Alles klar. Gut, bevor wir hier zu einer News-Folge werden, lass uns mal über die Spiele reden. Und ich würde sagen, wir fangen diesmal mit Xbox an, weil wir jetzt gerade über Sony gesprochen haben. Bisschen Abwechslung tut ja auch ganz gut. 1. bis 15. März gab's Brave the Video Game. Das habt ihr leider schon verpasst. Da hattest du ja letztes Mal, glaube ich, schon kurz was angedeutet dazu. Ich glaube, allzu viel hat man da auch nicht verpasst, oder?
Nee, also Brave the Video Game ist im Prinzip das, was man erwartet. Es ist basierend auf dem Pixar-Filmvorlage und so ein bisschen ein Action-Adventure. Ist sehr lieb, nett gemacht. Also herrliche englische Sprachausgabe mit dem Originalsprecherin von Merida oder Merida. Das ist ja so ein bisschen im schottischen Hochland, der ganze Film. Das ist auch direkt in die Filmvorlage, steigt das ein. Und hat ein ordentliches, so ein bisschen an God of War erinnerndes Kampfsystem. Alles natürlich sehr kindergerecht mit Schwert und Bogen. Hat eine schöne Landschaft, sehr bunt, kleine Rätseleinlagen. Ist relativ leicht, ist relativ ähnliche Gegner. Also für uns im Prinzip jetzt nichts. Aber das war so ein Spiel, wo ich mir gut vorstellen kann, wenn man so ein schönes, ich fand's ganz nett und eigentlich auch ganz gut ausbalanciertes Spiel haben möchte, wo man mit Kindern spielen kann. Es ist charmant und fand ich, das hat in dem Sinne auch funktioniert. Ja. Aber
ja, also es sehr ist zu empfehlen für Leute, die halt diesen Film gesehen haben, oder?
Genau, man, ja.
Dafür ist es gemacht, ganz klar.
Ja, Disney und, aber man hat jetzt für unsere, ich nenne es immer Zielgruppe, wahrscheinlich nichts verpasst. Ist ein Xbox 360-Spiel, das in der Abwärtskompatibilität läuft.
Ja. Gut, ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, es interessiert eh nur Leute, die den Film gesehen haben. Dann ein Spiel, was zumindest vom Namen her wahnsinnig geil klingt. Ich habe mich damals sehr drauf gefreut, weil ich großer Trials-Fan auch bin. Also Trials ist die Motocross-Plattformer-Serie. Also die Sportart heißt eben halt auch Trials. Ich versuche gerade irgendwie das auf Deutsch zu bezeichnen, aber ich glaube, die heißt halt einfach so, wo Leute mit dem Motorrad versuchen, über einen Hindernisparcours zu gelangen. Und da gab es eine sehr erfolgreiche, über Jahre jetzt schon existierende Spieleserie von Ubisoft eben. Und Trials of the Blood Dragon klingt ja auch schon richtig so nach, yeah, Gitarrenmucke und rot lackierte Motorhauben, ist tatsächlich ein Crossover zwei Ubisoft-Marken, was aber wiederum selber schon auch ein Crossover war oder ein Spin-Off, so muss man es eigentlich sagen. Ihr erinnert euch vielleicht an Far Cry 3, da gab es ein DLC namens Blood Dragon und der versetzte diesen Inselshooter in ein 80er-Jahre MacGyver A-Team 80er Jahre Action-Kino Setting, nämlich Blood Dragon. Also es war ein komplett Standalone DLC, den man auch so selber spielen konnte, ohne das Hauptspiel zu haben. Der ist ja wirklich so völlig übertrieben mit diesem ganzen 80er Flair eben gepunktet hat. Und dann haben sie sich gedacht, wir machen jetzt ein Trials in diesem Blood Dragon Universum. Und es klingt ja erstmal, als wäre das wie für mich gemacht. Aber so ganz so richtig überzeugt hat es mich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging beim Spielen.
Ja, also Trials selber war ja auch schon im Games of Gold Programm, ich glaube letztes Jahr, der letzte Teil. Und ich hatte mich auch gefreut. Blood Dragon war ja auch amüsant, ne, kurz unterhaltsam, ja. Neon pur, Geballer im Rambo, Arnold Schwarzenegger Stil und alles. Aber hier hat es irgendwie nicht gezündet für mich. Also ja, es hat wieder diesen Story-Wahnsinn, den es ganz nett macht. Es hat ein paar Referenzen mit Hotline Miami und 80er Jahre pur, aber auch so unzerstörbar das Trials-Prinzip auch ist und das auch in diesem Spiel wieder funktioniert. Sie haben eine ganz komische Entscheidung getroffen und das gemischt mit so Jump'n'Run Baller-Passagen, die so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben könnte. Es ist so ein typisches Run and Gun. Ganz alt denkt man an Metal Slug und neuer denkt man, wie hieß es, dieses Matterfall, so ein bisschen.
Ja, so. Genau. Aber ganz, ganz schlecht. Oh. Also sie haben halt diese Engine von dem Motorradfahren und dem Typen und das ist furchtbar. Also es funktioniert so überhaupt nicht. Das hat mir dieses ganze Spiel so dermaßen kaputt gemacht, weil wie du schon gesagt hast, die Trials-Idee ist einfach unkaputtbar. Ich könnte 100 Trials-Spiele spielen, das wird mir immer Spaß machen, solange die mir neue Strecken geben. Aber da haben sie halt einfach wirklich probiert, dieses klassische Format aufzubrechen und so Ideen reinzubringen, die auf dem Papier gut klingen, aber in echt mit der Engine einfach nicht zu realisieren sind. Also technisch war das auch eine Katastrophe von der Steuerung und von der Machart. Es wirkt auch total bescheuert, oder? Wie der da rumrennt. Also es fühlt sich einfach falsch an.
Ja, es ist so die Little Big Planet Physik gefühlt.
Oh ja,
noch schlimmer. Und dazu kommt dann noch die Waffensteuerung parallel, also wie so ein Twin-Stick-Shooter im 2D von der Seite. Und es funktioniert halt überhaupt nicht und macht im Prinzip die ganz netten Trials-Geschichten, die aber auch schon fast überladen wirken. Also das Gute an Trials ist ja die Lesbarkeit. Also man wird ja eigentlich besser. Man macht zwar auch viel Trial and Error, aber irgendwie, man hat das Gefühl, man hat es im Griff und die Physik hat es immer noch im Griff, aber ständig Störeffekte, Explosionen und so weiter, die nicht mehr, die stören das ganze Erlebnis so stark, dass man echt ein bisschen Probleme bekommt, auch von der Kamera. Und dazu kommen noch zwei sehr, ich fand sie anstrengende Hauptcharaktere, das Kinder von dem Hauptcharakter aus Blood Dragon. Und das zündet einfach nicht. Also so absurd und so schön die Story manchmal ist, aber selbst auf der Ebene packt's einen nicht, weil es dann irgendwie vielleicht zu viel überdreht, vielleicht die falschen Charakter gewählt, ich habe keine Ahnung. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber dann doch lieber Trial spielen, wenn man es auf sowas steht.
Also es gibt ein paar Strecken, die wirklich cool sind, die eben auch dieses Übertrete dann irgendwie so ganz gut auskosten, aber es ist wirklich der kleine Bruchteil in diesem Spiel funktioniert gut und den Rest muss man irgendwie ertragen. Die Zwischensequenzen sind noch ganz witzig. Die sind halt so im Zeichentrickstil der 80er Jahre gehalten. Das fängt nochmal viel Flair ein. Aber nee, also davon würde ich auch abraten. Vor allem, wenn es euer erstes Trials-Spiel ist, dann nicht dieses spielen, weil da bekommt ihr einen völlig falschen Eindruck. Es gab ja, wie gesagt, letzten Monat eins, oder ansonsten schießt euch irgendwo billig Trials muss man echt gespielt haben, aber nicht dieses. Da kann man die Finger von lassen. Dann lieber das Original Blood Dragon von Far Cry 3.
Gibt's auch einen ganzen Cast von euch dazu. Ja. Insert Moin 1614 ist es, glaube ich. Da wird es ja nochmal in aller Ausführlichkeit besprochen.
Genau. Gibt's noch bis zum 31. März und ab dem 16. März bis zum 15. April gibt's Superhot für die in der Xbox One Version 2016 erschienen. Nicht die VR-Version, wir reden ja hier immer noch von Xbox, sondern die klassische, normale Superhot-Version. Und Superhot, ich weiß nicht, ob man da noch so viel sagen muss, aber eins der innovativsten Shooter-Erlebnisse der letzten Jahre.
Ja, absolut begeisternd, dass man überhaupt in dem Genre noch so innovativ sein kann, hat mich echt überrascht. Es ist minimal, ja, also jeder, der schon mal einen Screenshot gesehen hat.
Also oder minimalistisch.
So, ja. Genau, minimalistisch, auf seine Kernmechanik konzentriert. Manchmal ein bisschen viel repetitiv im Sinne von Neustart, Trial and Error, Neustart, Trial and Error. Ich hatte echt Situationen, ich weiß nicht, ob dir die Aufzugsszene noch was sagt. Ich glaube, ich bin hier durchgedreht, aber das Spiel ist, und das zeichnet es dann auch wieder aus, es motiviert einfach durchweg und man kommt dadurch von der Inszenierung am Anfang bis zu den Levels an sich. Selbst die Story ist so verworren, sie ist irgendwie doch ganz interessant und stilsicher inszeniert. Und ja, da auch da gibt es einen kompletten Cast, der aus auch die Begeisterung, glaube ich, noch mitträgt. Insert Moin 1523. Also wer da mehr wissen will, ansonsten reinspringen, ausprobieren. Das war wirklich, ist ein Erlebnis, ist einzigartig im Moment auf seine Art und Weise. In seiner Kampfzeit, was auch immer, Mechanik, kann man nur empfehlen und ist eigentlich so ein Highlight von diesem Monat, muss man definitiv sagen, ja.
Also Superhot ist einfach eins der Spiele, die man gespielt haben muss, egal ob man mit dem Genre was anfangen kann, weil das diese Zeitkampfmechanik einfach so genial ist, das muss man einfach gesehen haben. Also das wird auch, glaube ich, in zukünftigen Generationen immer noch erwähnt werden, wie genial diese Idee war. Und gerade weil sie halt so einfach ist, die Gegner bewegen sich nur, wenn ich mich bewege, dass da vorher noch keiner drauf gekommen sind. Das sind immer die besten Ideen, wenn man das sagt. Warum ist denn da noch keiner vorher drauf gekommen? Und aus so einem Game Jam heraus entstanden aber dann auch wirklich ein komplettes Spiel. Also ich finde nicht, dass das irgendwie so einen Demo-Charakter hat, sondern man hat wirklich ein tolles Spielerlebnis. Und nochmal getoppt wird es ja dann von Superhot VR. Ich weiß nicht, ob du mal die Gelegenheit hattest, das auszuprobieren. Da haben sie das Ganze einfach noch in VR versetzt, dieses Spielprinzip, und dann aber eben auch mit eigenen Leveln eben an den VR-Modus angepasst. Also wer das noch nicht weiß, es sind zwei komplett verschiedene Spiele. Man kann beide spielen und man sollte auch beide spielen.
Ich habe es leider noch nicht gehabt. VR ist ja bei mir immer nur so Ausleihbasis. Ja. Und ich bin da immer mit Motion Sickness ein bisschen empfindlich. Aber ich würde das schon gern mal ausprobieren, weil es sich halt auch so anbietet. Mhm. In seinem Minimalismus ist die Grafikleistung nicht so anstrengend. Und man ist ja selber schon so mittendrin, schon in Superhot, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann in VR. Und so langsam kommt auch keiner mehr drum rum. Ne? Bei Amazon Twitch Prime gibt es diesen Monat, bei Xbox Games with Gold gibt es diesen Monat. Es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann noch bei PlayStation Plus auftaucht.
Ja, und bei Steam habe ich das auch schon ein paar Mal für 2 Euro im Sale oder so gesehen. Ja. Also da sollte man definitiv mal reinschauen. Auf jeden ein Spiel, Fall. Was sich auch lohnt reinzuschauen, weil es wirklich ein sehr cleverer Puzzle-Plattformer ist, ist Quantum Conundrum. Ein bisschen sperriger Name. Ist schon auch ein paar Jährchen älter, für die Xbox 360 noch erschienen, 2012, gibt's noch bis Ende März und es ist ein Portal-like. So einfach kann man es eigentlich sagen. Es macht andere Dinge, aber es hat so dieses Gefühl von Portal oder eben auch Chroma Gun oder solche Titel, wie wir jetzt zuletzt besprochen haben, oder Cube. Es geht genau in diese Schiene und diese Portal-like-Artigkeit, diese Portaleske Anmutung, kommt auch nicht von ungefähr. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, die gesagt haben, hey, lass uns mal so ein Spiel wie Portal machen, sondern Quantum Conundrum ist von Kim Swift, als sie zu den Airtight Games Studios gewechselt ist, Und die war bei der Entwicklung von Portal, vom Urprototyp zu Portal, war Kim Swift schon involviert. Das heißt, ohne Kim Swift gäbe es Portal gar nicht. Und die hat auch an Quantum Conundrum mitgearbeitet.
Und sie haben eigentlich einen ganz guten Kniff gefunden, finde ich, dass sie sich irgendwie auch genug Eigenständigkeit von Portal behalten haben. Nämlich da geht es im Prinzip darum, dass man durch Dimensionen schaltet. Und die Dimension, also ist auch natürlich aufgeteilt Stück für Stück. Das ist die Fluffy Dimension, die Heavy Dimension, die Slow Dimension und die Reverse Dimension. Und so wie diese Aussagen, also Fluffy, leicht, schwer, langsam und Reverse. Und die haben im Prinzip Einfluss auf zum Beispiel den Gewicht von Gegenständen oder auch wie sich Gegenstände bewegen, langsamer, rückwärts. Und das finde ich schön gemacht. Also ich finde, ich habe das damals mit Freude durchgespielt. Es war vor Jahren, glaube ich mal, Teil des PlayStation Plus Programmes, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die Rätsel sind schon ganz anspruchsvoll. Die Comic-Grafik ist gut gealtert, finde ich, bis heute. Hat einen sehr schönen, angenehmen Humor, ist gut vertont auf Englisch. Und das Einzige, was da ein bisschen, glaube ich, mehr bei als bei Portal wichtig ist, wobei ist auch bei Portal, glaube ich, manchmal wichtig, es ist manchmal sehr Jump'n'Run-lastig.
Oh ja, die Sprungpassagen sind dort sehr anspruchsvoll.
Ja, ja. Und da in der Ego-Perspektive natürlich, ja, da fällt man schon ein paar Mal in den Abgrund. Das ist ein bisschen nervtötend. Und das Haus, in dem das Ganze stattfindet, von einem verrückten Wissenschaftler sozusagen, man kommt da als jüngeres Familienmitglied zu Besuch, das ist auch sehr aus Versatzstücken gebaut, also man merkt schon ein bisschen das Budget. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, weil wirklich einfach so Ideen zu haben, wie switch ich schnell zwischen den Dimensionen, damit da, keine Ahnung, ein Karton, den ich gegen Glas schmeiße, funktioniert nicht. Also Karton nehmen, gegen Glas schmeißen, im Wurf die Dimension wechseln, schwer machen, bumm, er bricht durchs Glas. Also so wirklich schöne Ideen, tolle Rätsel kommen da raus, teilweise echt komplex, also das mehrstufige Sachen. Aber ich fand's nie unlösbar. Also man hat da eigentlich keinen Frust, man kommt dann relativ gut irgendwann durch und sehr zu.
Ja, aber solche Spiele altern auch gut. Ja. Also das finde ich ist genau das richtige Spiel für so ein Abo-Programm, weil das so Puzzle-Plattformer, da geht's halt um die Puzzles und die sind bei Quantum Conundrum wirklich gut. Durch die etwas zeitlosere Comic-Grafik ist das auch heute noch total ansehnlich. Also da kann ich auch nur dazu raten. Und da muss ich dir auch recht geben, mehr ist vor allem dieser Sprecher, dieser Moderator, der hat irgendwie so einen Game-Show-Charakter irgendwie, fand ich. Der führt einen da irgendwie auch ganz cool durch die Welt. Aber ich weiß auch, das weiß ich auch noch, ich habe ihn jetzt nicht nochmal neu gespielt, dass diese Jump-Passagen mich ein bisschen genervt hatten, das stimmt schon.
Ja, man redet sozusagen mit dem in den Dimensionen verlorenen, ich glaube Großvater ist es, der verrückte Wissenschaftler, und der leitet dich so ein bisschen auch durchs Haus und erzählt dir von so kleinen Geschichten, aber immer sehr schöner, netter Humor, wo man schön schmunzeln muss. Also wirklich ein Spiel für Leute, die sowieso auf Portal-Plattformer stehen, denen es ja auch nicht so viele gibt im Markt, ist es ein prima Blick wert. Und wenn das jetzt gerade kostenlos zu haben ist, habe ich lange in Erinnerung behalten und kann mich bis heute noch dran erinnern. Also das spricht schon für das Spiel.
Da müssten wir eigentlich auch einen Cast dazu
haben. Ich habe leider nichts gefunden. Also ich habe auch.
Also wenn dann, das war ja 2012, das war vielleicht noch bei
Breakfast. Ja, habe ich auch schon ein bisschen gesucht, aber da funktionieren ja die, die Suchen nicht 100% zuverlässig. Und das ist jetzt auch so ein Name, wo man ja nicht immer was findet dazu, aber kann man nochmal schauen, ja.
Genau. Noch eine kurze Info, weil ich mich vorhin eben auch gefragt habe, so als ich das in Vorbereitung auf den Cast, habe ich dann gedacht, Kim Swift, von der hat man ja schon wirklich lang nichts mehr gehört. Wie gesagt, die eben Nabucalor Drop oder wie das Originalspiel hieß, was dann zu Portal wurde, die ist ja dann, wie gesagt, hier zu Airtight Games wegen Quantum Conundrum. Und Airtight Games hat auch ganz viele Leute entlassen jetzt, weil die haben dieses furchtbare Murdered Soul Suspect gemacht, falls du dich daran noch erinnerst, was ja völlig getankt ist. Das war ja ein totaler Flop. Daraufhin haben sie 14 Leute entlassen, unter anderem auch Kim Swift, die da Creative Director war, und die ist dann zu den Amazon Game Studios gewechselt. Also da steckt die jetzt gerade. Mal gespannt, ob man mal wieder was
von ihr hört. Ja, das sind manchmal verschwinden die Leute wieder und naja.
Ja, schade, weil die war echt so ein großes Talent. Deswegen hoffe ich sehr, dass die bei Amazon da gut aufgehoben ist. Gut, Das war's, glaube ich, schon mit Xbox, oder? Wir sind schon durch bei Xbox.
Ja, sind wir durch. Und abschließend, wenn man schon mal bei Artikeln ist, und wir haben jetzt vielleicht keinen Manu spielt Charakter zu Quantum Conundrum, aber der geschätzte Kollege Dennis Kogel, der einigen noch vielleicht ein Begriff ist und der ja auch immer wieder Gast bei Insert Moment ist, hat sogar bei der Zeit Online einen Artikel dazu geschrieben. Also, wer noch die überzeugende Argumentation für dieses Spiel braucht, das sogar es zur Zeit Online geschafft hat, der findet dort einen Artikel von ihm.
Wunderbar, dann liebe Grüße an Kugel, an Dennis. Und dann gehen wir weiter zur PlayStation Plus Programm. Und da gibt es dieses Mal einen, ja, was soll man da sagen, eine Delikatesse, oder? Eine blutige Medium-Rare-Delikatesse, die, wo das Spiel auch so sein muss wie ein Steak, nämlich noch sehr blutig.
Viktorianisch serviert. Du sprichst natürlich von Ratchet & Clank.
Ja, genau.
Genau das Gegenteil. Ja, dieses Mal ist PlayStation Plus das Programm der Gegensätze. Du sprichst natürlich von dem viel erwarteten damals Bloodborne aus dem Jahre 2015. Ein Sony-Exklusivtitel bis heute noch von From Software, und damit kann es eigentlich nur ein Demon's Souls, Dark Souls Spiel sein, und das ist es auch. Ich habe auch mal reingespielt. Man muss es über das wirklich nicht viel sagen. Es polarisiert natürlich. Die einen lieben diese Spiele, die anderen können damit überhaupt nichts anfangen, und dann gibt's noch die dritte Gruppe, zu denen ich gehöre, nämlich irgendwie machen sie mich an. Aber ich habe irgendwie so viel Respekt davor, dass ich sie nicht so richtig anfange. Und jetzt habe ich wegen dem Podcast da auch mal reingeschaut bei Bloodborne. Und alles top, ne? Also wunderschönes, viktorianisches Bram Stoker-Setting, herausfordernd. Monster sind, ne, typisch Dark Souls, man muss vorsichtig sein, etc. Aber es war mir echt ein bisschen atmosphärisch. Dann fange ich doch vielleicht lieber mit Dark Souls erstmal an.
Ja, aber Bloodborne, da muss man, glaube ich, auch wirklich nicht so viel dazu sagen. Da brauchen wir euch, glaube ich, keine Empfehlung mehr sprechen. Das ist einer der Titel, den man, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt, außer man mag halt dieses Grundspielprinzip nicht oder man ist so ungeduldig wie ich und muss sich wirklich sehr zusammenzureißen, um halt nicht immer zu viel zu riskieren in diesen Spielen, weil halt dann das Risiko auch so groß wird. Diese Spiele sind ja nicht wirklich schwer, das ist ja immer so dieser falsche Denkansatz, sondern es liegt ja eigentlich immer an einem selber. Das ist ja das Besondere, dass man eigentlich immer, wenn man vorsichtig spielt, dann sind diese Spiele ja gar nicht so bockelhart, wie sie immer tun, aber man muss halt immer so sich selbst gut im Griff haben. Und das schaffe ich bei diesen Spielen nicht so wirklich gut. Deswegen habe ich Bloodborne auch tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich auch wie du immer dachte, naja, wenn ich diese From-Software-Titel mal anfange, dann fange ich schon auch vorne an oder spiele mal irgendwie Dark Souls 2 oder, Dark Souls oder gleich Demon Souls. Deswegen. Aber Bloodborne macht mich von diesem viktorianischen Setting tatsächlich am meisten an von allen. Also vielleicht fange ich doch mal mit Bloodborne an.
Ich finde halt, man braucht Zeit für diese Spiele. Die erklären einem nicht so viel und entweder man erfährt es selbst in dem Spiel oder man muss sich ein bisschen einlesen. Und das ist bei mir, glaube ich, der Hauptfaktor. Also ich finde es einerseits atmosphärisch sehr dicht, aber es ist nicht ganz mein Setting. Ich glaube, da bin ich dann doch lieber jemand, der Dark Souls bevorzugt, mit den Rittern in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ist es ohne Zweifel immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das Problem wird sein, die Leute, die sowas lieben, haben schon. Vielleicht überzeugt das noch ein paar in dem PlayStation Plus Programm. Ich habe im Moment leider einfach nicht die Zeit dafür, aber es würde mich schon reizen, mich in so ein System dann auch mal wieder zu vertiefen, und das bietet es halt an. Also ein Top-Titel, und da muss man, wie du sagst, nicht mehr viele Worte verlieren darüber.
Genau, ein ebenfalls Top-Titel, also in meinen Augen zumindest, ist Ratchet & Clank, eine altbekannte Marke von Insomniac Games. Ach so, ganz kurz, weil ich es gerade noch gefunden habe. Kurzer Nachtrag noch zu Quantum Conundrum. Der Dennis war tatsächlich auch zu Gast damals wegen seines Zeitartikels. Ich habe den Dennis damals in Folge 527 bei Breakfast at Manu Spiels, bei unserer alten Seite noch, diese alten Archivfolgen vor Folge 500 irgendwas, als wir dann zu Superlevel damals gewechselt haben. Die sind noch nicht im Archiv, aber die laden wir dann irgendwann mal bei der neuen Webseite rein. Folge 527, wenn ihr das suchen wollt, ich habe es nochmal verlinkt. Und da war tatsächlich auch Dennis schon zu Gast.
Ist immer
so. Das nur kurz als Nachtrag.
So bauen wir Recherchebrücken.
Ja, und ich wusste auch noch, warum ich den Sprecher so geil fand. Das kann ich auch noch nachtragen. Das ist nämlich John Delancey, den man auch kennt als Q von der Picard Enterprise.
Alles klar.
Und dessen Stimme war man natürlich da, der hat so eine schön sarkastische Stimme und deswegen hat die da auch so gut gepasst. So, jetzt aber zu Ratchet & Clank. Habe ich ja schon gesagt, eine alte Marke von den Insomniac Games. Und dieses Ratchet & Clank hat ja auch keinen Beinamen. Das ist nämlich ein Remake des ersten Teils, der damals noch für die PS2 erschienen ist. Und ich liebe die beiden. Also ich finde diese Charaktere so großartig. Und mir hat es auch total Spaß gemacht, jetzt in diesem wirklich, wirklich wunderschön aufgehübschten Remake nochmal dieses Abenteuer mit den beiden zu erleben, weil es einfach eine fantastische Plattformer-Serie ist, die halt auch Dinge anders macht als jetzt ein Mario oder so.
Ja, absolut. Also ich habe auch schon auf der PlayStation 3 mal einen Teil gespielt. PlayStation 2, wo sie kommen, hatte ich damals nicht, aber halt immer, der Name ist ja ein Begriff, das ist ja eine lange Sony-Serie.
Wenn man ein Sony-Kind ist, auf jeden Fall.
Ja. Und meine Güte, also es ist ja ein Remake, das ein bisschen erweitert wurde und aufgehübscht. Mhm. Und das, also ich war begeistert. Es spielt sich eigentlich wie ein Animationsfilm von den eigenen Augen. Hat ein herrliches Waffenarsenal, also allein diese Disco-Kugel-Bombe, diese Gravitron-Disco-Kugel, ist also so geil, die Gegner zum Tanzen bringt. Und jeder Gegnertyp hat seine eigene Tanzanimation. Also herrlich. Also ich habe schon lange nicht mehr so geschmunzelt, als da du wirfst diese Bombe in eine Gegnermasse und es geht einfach nur eine Party ab. Hat einen unheimlich guten Humor. Viel Abwechslung mit kleinen Zwischensequenzen, mal ein Raumschiff, mal ein Hoverboard, mal spielt man Clank, den kleinen Roboter, meistens spielt man Ratchet. Und ich habe auch noch mal ein bisschen nachgelesen, also auch dieses Remake ist sehr positiv angekommen. Es nimmt Versatzstücke aus dem Original. Und dann.
Aber es spielt sich halt wie ein modernes Spiel. Also
absolut.
Es ist nicht einfach nur aufgehübscht, sondern es ist wirklich ein Remake und nicht einfach nur ein Remaster. Also da sind so viele neue Elemente dazu gekommen. Allein die Zwischenanimation, da gebe ich dir absolut recht, die können sich halt wirklich mit Pixar-Filmen messen. Also ganz ehrlich, die sind so unglaublich gut gelungen, diese Sequenzen, und auch die Spielgrafik als solches unglaublich gut geworden. Also 2016 ja erst erschienen, noch gar nicht so lang her, und hat mir sehr viel Spaß gemacht, das durchzuspielen. Ganz, ganz toll.
Auch einen Film habe ich gehört, den habe ich jetzt selber nicht gesehen. Der wahrscheinlich wieder von der Story, soweit habe ich das gehört, nicht ganz trägt, aber auch animationstechnisch, man sieht schon, was da von Talent ist. Und dieses Spiel ist absolut flüssig, ich glaube wahrscheinlich 60 Frames, und hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin teilweise noch länger sitzen geblieben, als ich eigentlich wollte. Und ich werde es auch weiterspielen. Klare Empfehlung, ja.
Ich glaube, es ist auch Remake ist der falsche Begriff. Ich glaube, das ist eher ein Reboot gewesen, weil halt so das Spiel eigentlich ein komplett neues Spiel ist. Aber Reboot, weil es halt die Originalgeschichte von Ratchet & Clank wie damals beim ersten Teil erzählt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie alles eins zu eins übernommen haben, wie zum Beispiel bei Shadow of the Colossus oder so. Also von daher würde ich es eigentlich eher Reboot
nennen. Ja, das stimmt.
Wir haben ja auch eine Folge gemacht 2016 im Mai. 1593 Ratchet & Clank, da haben der Micha und ich drüber gesprochen, und wir waren damals auch schon voll des Lobes.
Ja.
Und vor allem Captain Quark.
Ehrlich.
Den mag ich ja besonders. Ehrlich.
Auch tolle Sprecher, wie gesagt, toller Humor. Ja, macht richtig Spaß.
Gut, kommen wir zum nächsten Spiel bei PlayStation im Programm, nämlich Legend of K Anniversary, ein PS3-Spiel aus dem Jahr 2015, und damit habe ich gar nichts am Hut. Da magst du uns erzählen, um was es geht.
Ja, also der Name hat mir irgendwie schon was gesagt davor, komischerweise. Ich bin ja, wie gesagt, kein PlayStation 2-Kind, PlayStation 1 ja, aber dann hatte ich mal eine Pause. Und das ist ein Remake von dem 2005 erschienenen PS2 Spiel und gibt's inzwischen sogar für die PS4. Also es ist leider kein Cross-Buy dieses Mal. Das heißt, wenn jemand das auf der PS4 spielen möchte, muss es da nochmal holen. Aber Sony hat das anscheinend auch für so wertvoll gehalten, dass sie es jetzt nochmal rausgebracht haben. Ist ein Action-Adventure. Erinnert von der Welt so ein bisschen an Kung Fu Panda. Also man hat so Tierwesen im asiatisch angehauchten Szenario auf so einer Insel, alle leben sozusagen in Harmonie mit dem Qi, und die werden dann von den Ratten und Gorillas überrannt, erobert und unterdrückt. Also durchaus auch da so ein bisschen eine etwas komplexere Story, auch gut gemacht. Hat so ein bisschen ein Kampfsystem, das an Batman erinnert, lustigerweise. Recht anspruchsvoll, also das funktioniert auch. Man merkt halt dem Spiel doch ein bisschen sein Alter an. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf der PlayStation 4 ist, aber beispielsweise die Kamera und auch manchmal die Steuerung, manche Animationen, das wirkt ein bisschen alt. Man sieht schon, wie das auf der PlayStation 2 funktioniert hat. Und ich fand es jetzt auch in der Zeit, in der ich es gespielt habe, ganz angenehm. Es wird wahrscheinlich einfach aufgrund des Alters ein bisschen unter den Tisch fallen. Ist schade, aber es hat sich halt sehr viel entwickelt seitdem.
Also würdest du sagen, muss man sich nicht anschauen?
Nicht unbedingt. Also wenn man da auch nostalgisch mal ein Interesse hat oder man mit diesem Asia-Kung-Fu-Panda-Setting was anfangen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für Kinder so gut geeignet ist. Vom Setting her ja, vom Bunten, von dem, was es erzählt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Vielleicht für ältere Kinder ein bisschen, die halt nicht in God of War spielen können sollen. Nee. Ne? Da wäre es vielleicht eine Idee. Mich würde interessieren, ob sie beim PS4 Remake nochmal was an den Schrauben gedreht haben. Es ist eine gute Grundlage da.
Du findest God of War nicht pädagogisch wertvoll? Ich meine, da lernt man doch was über die altertümlichen Geschichten.
Ja, schon. Ich weiß nur nicht, ob das Köpfe abreißen so gut ankommt bei den...
Ja, so war das halt damals. Also, die Bibel ist auch blutig.
Ja, die würde ich auch nicht gerade meinem Sohn zu lesen geben.
Was ich meinem Sohn auch nicht zu spielen geben würde, ist übrigens Mighty Number 9. Auch wenn er mich darum bitten würde, würde ich ihn davon abhalten und abraten, dieses Produkt zu spielen.
So ist das ist der nächste PS3-Titel, den es zum Glück auch für die PS4 gibt. Ich habe es mir damals gekauft, weil ich ja...
Zum Glück in Anführungszeichen.
Ja, genau. Ich wollte mich ja nicht des Besseren belehren lassen und habe es mir dann in einem Sale geholt. Ich habe es bereut. Jetzt kommt es im PlayStation Plus Programm. Da wird es niemand bereuen, aber es kann man die gleiche Erfahrung machen. Ich bin kein Experte, aber für mich, es ist im Prinzip Mega Man, ne? Basierend auf Keiji Inafune, Kickstarter. Ein paar Leute werden es bestimmt mitbekommen haben. Auf der PS3 ist es aufgrund von technischen Sachen absolut nicht zu empfehlen. Auf der PS4 okay, aber halt immer noch ein recht frustiges Erlebnis. Und frustiger als normales Mega Man zu sein, ist schon mal muss man erstmal schaffen. Und wie gesagt, ich bin nicht der Experte, deswegen haben wir uns den richtigen Insert Moin-Experten da reingeholt, der ja auch einen Cast dazu gemacht hat, nämlich der Micha.
Genau, da schalten wir jetzt gleich mal rüber, dann kann der Micha ein bisschen über Mighty No. 9 abranten und dann hören wir uns gleich wieder hier zum nächsten Spiel. Mats ab! So, zugeschaltet haben wir den Micha, der kann uns sicherlich ein paar Takte zu Mighty No. 9 sagen, was jetzt für PS3 und PS4 im PS Plus Programm kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Micha, aber hattest du von diesem Anfangshype von Mighty No. 9, hast du dich davon anstecken lassen und hast du gedacht, da kommt was richtig Gutes bei raus oder warst du schon von Anfang an skeptisch?
Ich war sehr skeptisch. Das ist jetzt eine Live-Zuschaltung, ne? Dann berichte ich jetzt mal live aus Crapland, dort, wo die Spiele sind. Und Mighty No. 9 steht hier ganz oben auf der Spitze, weil das ist eine unglaubliche Enttäuschung. Ich habe ehrlich gesagt diese Kickstarter-Kampagne am Anfang überhaupt gar nicht mitbekommen und ich habe dann erst so im Laufe der Zeit, also als dann irgendwie so ein paar Berichte kamen, hier gäbe es Probleme bei der Produktion, habe ich dann so ein bisschen drüber gelesen. Also das ist von dem Kenji Inafune, der ist beteiligt gewesen an einigen größeren Capcom-Titeln, so Lost Planet und sowas alles. Also er hat ein paar echt gute Sachen produziert, hat sich dann aber halt mit der Zeit auch so ein bisschen darauf konzentriert, so Salvo-Projekte outzusourcen, heißt es, ne? Wenn man, also so an westliche Entwickler zu geben. Und die letzten Sachen waren so, also so um den Zeitraum von Mighty No. 9 herum waren so geringfügig scheiße, muss man so sagen. Also er hat zum Beispiel dieses Ninja Gaiden Yaiba gemacht irgendwie oder produzieren lassen von Spark und das war jetzt per se kein super schlechtes Spiel, aber es blieb halt einfach weit hinter seinen Namen zurück irgendwo. Und er hat halt auch das, was uns beiden ganz gut gefallen hat, das ReCore produziert, was aber halt auch sehr viele Probleme hatte bei der Produktion und so. Also der hatte da einfach eine Phase, wo es einfach nicht ganz so sauber lief. Und ganz hart getroffen hat es wohl Mighty No. 9. wo einfach nichts von dem, was irgendwie in der Kickstarter-Kampagne versprochen worden ist, eingehalten worden ist. Also es ist, die haben am Anfang, ganz am Anfang so ein Video rausgebracht und so ein Testvideo und die ersten Artworks und sowas, alles und sah mega geil aus. Die Leute so, boah, das ist ja wie Mega Man, nur in 3D und mit fetten Lichteffekten und boah, und auch so dieses Design und geil und sah super aus. Und damit hat...
Ja, und ganz kurz, wenn man jemandem zugetraut hätte, Mega Man wieder zu beleben, dann eben Inafune, weil er halt der Charakter-Designer beim Original Mega Man war.
Genau, also er war jetzt nicht der Produzent und auch nicht der Erfinder, aber er war auf jeden Fall maßgeblich daran beteiligt. So. Also das war schon, schon so eine Key-Figure, also eine Schlüsselfigur auf jeden Fall, die irgendwie, wo man sagen würde, okay, Mega Man, klar, das traue ich den Leuten, die Mega Man gemacht haben, das traue ich denen zu. So, und es sah dann auch erstmal ganz gut aus und dann gab es halt Kommunikationsschwierigkeiten mit den Bäckern und so weiter und so fort irgendwo und lange Rede, kurzer Sinn, das Endresultat ist eine Katastrophe. Es ist sehr schlecht optimiert, das ist erstmal rein technisch gesehen, also die Wii U-Version ist eine Frechheit, die stürzt ständig ab. Es läuft auf der PS4 so gerade mal so und es sieht aus wie Mobile Game, also es ist, man fragt sich halt die ganze Zeit, warum läuft denn das so schlecht? Das hat auch Einfluss auf die Steuerung. Die Steuerung ist nicht besonders also reagiert nicht besonders gut auf dich, was für so einen Plattformer natürlich mega wichtig ist. Also wer Mega Man mal gespielt hat, der weiß halt, okay, das muss total on point sein. Jede Verzögerung, jedes Ding darf da nicht sein. Dann ist das Art-Design, darüber kann man sich streiten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es furchtbar ist, aber es ist auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil sie halt den sehr, sehr coolen, mit Beleuchtung ausgestatteten Look, also so mit sehr vielen Kontrasten und sehr coolen Leuchteffekten, halt irgendwie getauscht haben gegen so einen sehr flachen, pastelligen, tiefenarmen Zeichentrick-Look, der hat alles halt auch irgendwie hat flach aussehen lassen. Das war so die dritte Enttäuschung. Und das vierte ist, Gameplay ist einfach crap. Also die Idee ist, dass du irgendwie dashen kannst mit Mighty. Das ist halt auch wieder so ein Roboter, der so ähnlich aussieht wie Mega Man. Und immer wenn du deinen Gegner schwächst, dann kriegen die alle so einen, ich sag mal, so einen Matrix-Glibber drüber gelegt. Und wenn du dann so, kannst du so rüber dashen und dann die Punkte einsammeln. Je schneller du das machst, desto höher steigt deine Kommandozahl. So gut die Idee jedenfalls. Ja, und das Leveldesign ist aber so Banane und schlecht darauf ausgelegt, dass du da einfach nur so blöd durch die Gegend stockst. Manchmal machen diese Entscheidungen im Leveldesign auch null Sinn. Also es gibt irgendwie so einen Abschnitt, wo du dann von Auto zu Auto über so eine fahrende Autobahn, also über so eine Autobahn springen musst. Und das ist so ein Autoscrolling-Level. Und das hatten wir so ungefähr seit 20 Jahren nicht mehr. Und das war schon vor 20 Jahren scheiße. Und Musik ist grausig. Endgegner sind grausig. Also die Idee ist halt auch da wieder, dass du Fähigkeiten aufsaugen kannst, so wie bei Mega Man. Aber die Endgegner sind nicht mal im Ansatz so kreativ und fordernd wie in dem Original Mega Man, sondern es ist einfach irgendwie von der Kollisionsabfrage her und von Schadensverhalten einfach quälige Scheiße. Also es funktioniert überhaupt nichts. Nichts funktioniert an diesem Spiel. Es ist, man sieht da immer so ein bisschen durchblitzen, das hätte gut sein können. Und ich glaube, wenn man sehr leidensfähig ist, dann kann man vielleicht ein kleines bisschen Spaß damit haben, aber da würde ich wirklich empfehlen, dann doch lieber Azure Striker oder sowas zu holen. Oder es gibt von Mighty Number 9 gibt es so ein auch von Sam Entwickler tatsächlich, von Innie Creates gibt es eine Pixel-Version. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Die gibt's auf jeden Fall für Switch. Lieber die spielen. Die kostet auch nur 6 Euro. also dieses 3D-Ding, das Mighty Number 9, das Urmanite Number 9, ist die absolute Vollkatastrophe. Und je nachdem, wo man spielt, auch performancemäßig absolute Grütze. Also ich glaube, das ist jetzt frei im PSN. Also ich glaube, die PS4-Version, die läuft schon am besten. Xbox-Version wahrscheinlich auch. Aber auf den anderen Konsolen war das einfach, das hat halt einfach gestockt. Also du bist gesprungen und dann hat es irgendwie Frames geskippt und man fragt sich, hä? Und man stelle sich vor, in Super Mario würden dann auch einfach Frames geskippt werden. Das geht halt nicht. Also das sind halt Spiele, die brauchen einfach die perfekte Kontrolle. Ich bin jetzt echt kein Framerate-Nerd. Also ich heiße nicht Digital Foundry und achte da total drauf, dass das 60 FPS hat oder so. Aber das ist einfach eins der Genres, wo das passen muss. Und das tut's hier einfach absolut nicht.
Ja,
davon abgesehen, dass das ästhetisch steht, absolut Katastrophe. Also sage ich nicht oft, also das ist oft immer Geschmackssache, aber was sie sich hierbei gedacht haben, bei den Figuren und bei den Charakteren und dann haben sie halt versucht, irgendwie Mega Man zu kopieren, da gibt es dann halt also auch einen dicken Wissenschaftler natürlich und einen, es ist schrecklich, es ist ganz schlimm. Und dann müsste man das Design vom weiblichen Roboter sehen, der hat dann auch so einen pinken Anzug und dann so Zöpfe und so einen Scheiß und dann sitzt man da und denkt so, what?
Und wenn man dich kennt, dann weiß man ja, dass du auch gerne mal so ungeschliffene Rohdiamanten magst oder spielst, aber nach dem Rant sollte klar sein, dass da wirklich kaum was drin ist, was irgendwie Spaß macht.
Alter, nee, spart euch die Zeit. Also wie gesagt, wenn ihr sowas wie Mega Man spielen wollt und ihr habt jetzt gerade alle Mega Man
genügend Alternativen, ja.
Dann lieber Shovel Knight spielen. Mhm. Also wer das noch nicht kennt, Shovel Knight. Und dann geht's weiter mit Azure Striker für 3DS und Switch. Gibt's auch, sind auch gute. Ist nicht ganz so gut wie Mega Man, aber macht schon Spaß. Und dann kann man im Prinzip alles von Way Forward abgrasen. Dann kann man auch mal gucken, dass man vielleicht, ist nicht ganz Mega Man, aber Shantae oder sowas spielt. Ja. Und dann gibt es immer noch dieses Mighty Number irgendwas, dieses Pixel Mighty Number 9. Das heißt nicht genauso, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber es gibt es auf jeden Fall auch. Das kostet auch 7 € und das ist eure Zeit wert, da gibt es wirklich gut. Davon gibt es 2 Versionen, muss ich noch anmerken. Es gibt so eine, die deutlich weniger kostet für 3DS. Das ist nur so eine Art Prolog. Ich meine wirklich die Version, die für Switch auch rausgekommen ist.
Da auch das offiziell von Inafune oder ist das was anderes?
Nee, da haben die Entwickler zur Ehrenrettung ein eigenes Spiel gemacht. Ich glaube, okay. Ohne Inafune. Aber die durften dann wohl die IP benutzen und haben dann einfach mal Zeit, wie es wirklich geht. Und das ist wirklich ganz gut. Das
verstehe.
Okay. Also müssen wir da mal in die Kommentare oder dann hinterher schreiben. Also guckt da nochmal in den Blogpost. Das finde ich noch heraus, wie das heißt. Aber das ist deutlich besser. Da wollten die einfach zeigen, nee, das lag nicht an uns, dass das Spiel so scheiße geworden ist. Sag einfach an der Produktion, das waren die Produktionsumstände. Keiner macht ja absichtlich ein schlechtes Spiel. Die wollten schon ein gutes Spiel machen. Und dann haben sie dann mit diesem Spiel dann einfach gezeigt, okay, wir können das tatsächlich, so war es eigentlich geplant. Und das zeigt dann einfach, wie Mighty Number 9 hätte aussehen sollen. Also wirklich nicht. Es lohnt sich nicht, dieses Spiel zu spielen. Es ist, kann ich nicht empfehlen.
Alles klar. Wunderbar. Dann danke ich dir für diese Live-Schaltung nach Crapland. Und wir geben zurück an die angeschlossenen Attila-Stationen. Dankeschön.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
So, das war Michas Rant auf Inafune, beziehungsweise auf sein Mighty Number 9. Wir sind wieder zurück mit Attila. Hallo Attila, und du wirst uns jetzt was sagen, ob Claire Extended Cut zumindest besser ist als Mighty Number 9.
Das sicherlich, weil ich glaube, so viel schlimmer kann es nicht mehr werden. wir haben hier ein interessantes Spiel vor uns. Die Hailstorm Games haben ein Survival-Horror-Spiel mit 2D-Pixel-Grafik gemacht. Also wenn es nach Indie riecht, dann ist es auf jeden Fall so. Ein sehr interessantes Spiel, das ich aufgrund seiner Horrorelemente irgendwie nicht wirklich weiterspielen möchte. Aber das an sich nicht schlecht ist. Also man spielt Claire, die besagte Claire.
Ist aber kein neues Indie-Spiel, oder? Ist jetzt auch ein alter Titel.
2014 erschienen, also
okay.
Genau. Vor 3 Jahren. Erinnert so ein bisschen an das Lone Survivor, falls das jemand gespielt hat. Das war auch mal Teil des PlayStation Plus Programms, hat auch so eine 2D-Pixel-Grafik. Man spielt, wie gesagt, Claire, ihre Mutter ist im Krankenhaus und es geht im Prinzip, man erkundet dann am Anfang das Krankenhaus und schaltet in so eine Art, ja, Höllenwelt, Depression, innere Psyche. Man weiß es nie so richtig. Es erinnert in seinen Grundelementen sehr an Silent Hill 2, also gerade es gibt eine Übersichtskarte, die 1:1 aus Silent Hill 2 stammen könnte, mit diesen Türen, ne, die dann blockiert sind oder nicht, das Inventar auch teilweise so atmosphärisch, und in diesem Spiel ist der Geisteszustand von Claire sozusagen entscheidend, also man geht dort durch die Dunkelheit, man findet auch nachher einen Hund, der einem ein bisschen hilft, und man ist wie in einem richtigen Survival-Horror-Game halt schutzlos, man kann sich nicht wehren gegen die Schrecken, die in dieser Dunkelheit auf einen lauern. Und es haut schon ganz schön rein. Also die Atmosphäre war sehr bedrückend, die Effekte sitzen. Und ich denke, für Fans dieses Survival-Horror-Genres ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Es nutzt sich ein bisschen ab, finde ich, und es ist auch sehr verwirrend teilweise. Also die Gänge sehen schon sehr ähnlich aus, durch die man da streift, und irgendwann blickt man nicht mehr so ganz durch. Und das Ganze ist auch wenn es 2D von der Grafik her ist, ist es dreidimensional gedacht. Also die Karte hat auch so wirklich einen dreidimensionalen Raum, oder man sieht sozusagen die Räume von oben, ne, wie so einer typischen Architekturzeichnung. Und man bewegt sich mal in die Tiefe des Raums rein oder aus der Tiefe des Raums raus. Und damit ist es alles ein bisschen sehr labyrinthisch. Könnte natürlich auch Sinn und Zweck des Spiels sein. Wie gesagt, ich glaube, für Genre-Fans ist es wirklich mal ein Blick. Erinnert auch so ein bisschen an dieses Uncanny Valley, das wir neulich im PlayStation Plus Programm hatten. Auch da aus den ähnlichen Gründen habe ich es nicht weitergespielt, weil es ist einfach nicht mein Genre.
Kann ich leider auch nicht viel zu sagen. Klingt aber, was du jetzt gesagt hast, für Leute, die Survival-Horror mögen und eben auch nicht sich an Pixelgrafik stören, durchaus interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Bombing Busters klingt vom Namen schon wie ein Bomberman-Klon und ich glaube, das steckt auch genau drin, ist ein PS Vita und PS4-Titel, auch schon ein bisschen älter, von 2015, von einem Publisher, von einem Entwicklerstudio, was ich gar nicht kenne, Sanuk Games. Und es ist ein Bomberman-Klon, ganz klassisch, oder?
Es ist ein Bomberman-Klon, aber es ist kein guter Bomberman-Klon.
Schade.
Ja, sehr schade. Es gab auch mal, fand ich sehr nett, im Insert Moin Discord, als das Spiel so angekündigt wurde, ah, dann treffen wir uns mal einen Abend und probieren das aus und so. Ich muss mich auch entschuldigen, nochmal zu Bloodborne zurück. Da haben zwei Leute sich angeboten mir, aber ich kam einfach nicht dazu, das dann zu machen. Der Trollus und der Berze, die wollten mich da eigentlich durchschleusen, aber ich bin nicht mal so weit gekommen. Und bei Bombing Busters wollte ich es dann der Insert Moin Community auch nicht zumuten, weswegen ich da auch nicht den großen Aufruf gestartet habe, weil es ist halt kein guter Bomberman-Klon und sie machen irgendwie so viel falsch, wo ich nicht gedacht habe, dass es möglich ist. Das fängt bei der Grafik an, die sehr auf so billiges Mobile erinnert. Die Soundeffekte sind nervig, der Sprecher bringt einen um und die Steuerung ist auch nicht so präzise. Und deswegen spielt lieber Bomberman auf der Switch, wenn es mal günstig ist, oder ein klassisches Bomberman. Aber das wollte ich jetzt wirklich nicht. Niemanden dazu zwingen, das mit mir zu spielen. Ich habe es ein bisschen angefangen und ja. Es ist leider wieder so ein Vaporware für die Vita, Cross-Buy mit der PS4, aber schade. Also ich glaube so, es gibt ja so Spiele, ne, wie, keine Ahnung, die sind klein, die funktionieren dann auch auf der PlayStation 4 mal wieder, ohne dass sie aufwendig sind und haben besonders dann eine nette Multiplayer-Komponente, aber das Spiel ist wirklich zu vergessen. Schade, aber ist so.
Ja, aber ich meine, es ist auch wirklich, also ein Bomberman-Klon zu verhauen, ist auch wirklich jetzt nicht so, also nicht so einfach, oder? Also ich meine, da kann man nicht so viel falsch machen. Das Spielprinzip ist doch klar, aber selbst Bomberman selber hat es ja auf der letzten, auf die letzte Switch-Version war jetzt auch nicht so richtig toll. Also von daher hat sich, glaube ich, dieses Genre einfach vielleicht ein bisschen überholt. Müsste man mit neuen Ideen ankommen und irgendwie ein, ja, das Genre als solches irgendwie, wenn man Bomberman jetzt als Idee oder als Genre aufgreift, halt irgendwie modernisieren oder anders machen. Aber um diesen Bogen zum Anfang zu kriegen, ist vielleicht doch nicht so schlecht, dass diese PS Vita Shovelware dann einfach auch rausfallen. Weil ich meine, genau solche Beispiele sind doch der Grund dafür, wo wir auch immer sagen, warum macht Sony das eigentlich noch? Die spielt doch eh keiner haben und die will doch eh keiner spielen. Das wirkt dann ja fast schon eher negativ für das ganze Programm.
Ja, wir haben hier eigentlich zwei genau gegensätzliche Vertreter, ne? Vorher, also ne, Monat der Gegensätze bei PlayStation Plus. Claire Extended Cut ist für mich so ein Beispiel. Schön, dass so einem Spiel nochmal eine Plattform geboten wird, über Cross-Buy auf der PS4 spielbar. Für Leute wie Micha auf jeden Fall ein Blick wert. Und dann hat man wiederum Bombing Busters, das Beispiel, wie du sagst, warum sind solche Titel noch drin? Ja, also man sieht Sonne und Schatten in dem Moment. Beides Beispiele, wie es im PlayStation Plus Programm laufen kann und wie nicht. Aber ja, vielleicht wird sich Sony was einfallen lassen bis 2019, dass sie uns mit irgendwelchen Best of PlayStation Classics beglücken oder keine Ahnung, wer weiß.
Ja, oder neue Indie-Spiele. Also da gibt es auch genügend immer, was man aufnehmen kann.
PlayStation Vita 2.
Jetzt haben wir es.
Ja,
oh Gott, das wäre tatsächlich geil. Jetzt. Als Konkurrenz zur Switch. Ja, jetzt haben wir den größten Knaller der nächsten E3 ja auch schon, schon geleakt. Super, braucht ja gar nicht mehr gucken. Wunderbar, das war's für heute mit der Lebuffet-Folge für den März. Wie gesagt, gebt uns nochmal ein bisschen Feedback, wie ihr euch das Format in Zukunft vorstellt. Ihr dürft uns natürlich auch loben, wenn das bis jetzt irgendwie euren Wünschen entsprochen hat oder wenn ihr das gerne hört, das Format. Verbesserungsvorschläge sind natürlich auch willkommen. Und wie sollen wir mit Twitch Prime umgehen? Sollen wir das Format verlängern? Ist das okay für euch? Sollen wir es aufteilen? Sollen wir ein Best-of machen? Bitte gebt uns da Feedback in den Kommentaren am besten oder direkt auf dem Discord. Da haben wir auch einen Feedback-Kanal. Und wer den Discord noch nicht kennt, wenn ihr bei uns auf der Seite auf einem Blogbeitrag seid, seht ihr auf der rechten Seite ein Widget. Dort gibt es einen Discord-Link und dann seid ihr direkt bei uns auf dem Server und könnt mit uns chatten.
Ja, und für alle, die zu faul sind, sich die Insert Moin Links und Breakfast at Manu Spiel Links rauszusuchen, die sollen einfach mal auf meinen Blog gehen und da, ich komme jetzt zwar nicht dazu, die Spiele alle zu besprechen, aber ich versuche zumindest das Games with Gold Archiv und das PlayStation Plus Archiv einigermaßen aktuell zu halten und da sind auch nochmal alle schönen Podcast-Folgen von euch verlinkt auf den entsprechenden Monat.
Sehr schön. Und man sollte dir auch auf Twitter followen mit @GamesCurator. Da gibt's dann auch immer die aktuellen Infos, welche neuen Spiele in den Programmen dabei sind.
Ja.
Das war's für heute. Vielen Dank, Attila. Wir hören uns demnächst wieder, spätestens nächsten Monat mit den April-Angeboten bei PlayStation und Xbox Games with Gold. Einen wunderschönen Abend dir noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke für die Einladung, Manu. Tschüss.